wo im Prinzip auch das Ziel ist, alle möglichen Daten, die im Gesundheitswesen bestehen, also wir reden hier nicht nur über EPA-Daten und Versorgungsdaten, wir reden hier auch über alle möglichen Register, Krebsregister, Genomics. All diese Daten sollen in Zukunft in das Forschungsdatenzentrum einfließen. Und dann sollen diese Daten nicht nur für Pharma zur Verfügung gestellt werden, also ergo klinische Studien und Forschung, sondern auch für Unternehmen, die zum Beispiel Startups, die digitale Tools entwickeln. Und dann können dort Daten angefragt werden für ihre Studien, für ihre Produktentwicklung. Und wenn wir dahin kommen, ich glaube, da wären wir auch in Deutschland wirklich mal Vorreiter weltweit. Das hat nämlich bisher so kein einziges Land.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen, dem Sekunet-Podcast mit Markus Lindemann und Thorsten Redlich.
Ich bin Thorsten Redlich. Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen. Als Cybersecurity- und Data-Privacy-Spezialisten leisten wir mit sicheren IT-Infrastrukturen unseren Anteil für ein sicheres digitales Gesundheitswesen. Ob im Umfeld der Gematik, rund um die Telematik-Infrastruktur und TI-Fachdienste oder auch in der passenden Vernetzung von Medizintechnik und der Verarbeitung von medizinischen Daten. In der heutigen Folge wollen wir etwas auf das Jahr zurückschauen, aber auch den Ausblick wagen. Welche positiven Effekte hat die Healthcare-IT zu bieten? Was ist passiert seit der Verabschiedung des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes oder dem Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens? Kernthemen wie der Einsatz von Cloud-Infrastruktur oder auch die Datenverfügbarkeit sind adressiert worden. Es ist also einiges im Fluss. Technische Möglichkeiten gibt es auch viele. Innovative Ideen und motivierte Leute sehe ich persönlich an jeder Ecke. In aller Regel gesellen sich dann auch regulatorische Fragen dazu. Was genau aber kommt jetzt in der Versorgung an? Darüber spreche ich heute mit Luisa Wasilewski. Sie ist Digital Health Expertin, Gründerin, Speaker und Autorin. Freue mich sehr, dass du bei uns in der Sprechstunde bist. Darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen?
Sehr gerne. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Ich bin Luisa, Gründerin und Geschäftsführerin von PulseWave. Ja, beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Digital Health Startup Bubble und ja, begleite eigentlich diese ganze Szene, Startups, Investoren, kürzlich seit 2-3 Jahren auch Pharmas und Krankenkassen dabei, wie sie ihre Digitalstrategien aufbauen. Sehe also unheimlich viel, habe auch mal ein Buch geschrieben über das gesamte deutsche Gesundheitswesen und den Digitalisierungsstand. Das war auf jeden Fall eine lange Partie, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass ich relativ breit aufgestellt bin und zu vielen Sachen was sagen kann.
Freue ich mich sehr, da gehen wir mal in die verschiedenen Blicke rein. Jeder, der länger im Gesundheitswesen ist, weiß, Geduld ist sowieso gefragt in vielerlei Richtung. Zu meckern gibt es ja in aller Regel auch genug und kann man auch über vieles. Aber gibt es aus deiner Sicht Trends oder Vorhaben, die wir eigentlich mit Spannung und Vorfreude verfolgen sollten?
Auf jeden Fall. Ich bin eher so ein Fan davon zu sagen, es haben sich jetzt zwar irgendwie, hat es jetzt 2, 3, 4, 5 Jahre gedauert, um diese ganzen Themen, EPA, E-Rezept, all diese infrastrukturellen, meiner Meinung nach sehr coolen Themen, auch wenn manche Leute das, glaube ich, als langweilig empfinden. Ich finde das total spannend, dass wir diese Arbeit die letzten Jahre gemacht haben und auch noch die nächsten Jahre machen werden. Und wenn man es aber mal so anschaut, in 2, 3 Jahren, was jetzt Lauterbach und auch Spahn davor natürlich schon eingeleitet hat, das ist super Lightspeed für das Gesundheitswesen. Man sagt ja auch bei großen, weiß ich nicht, großen Konzernen, sagt man ja auch, die brauchen 10 Jahre, um irgendwie Strategien umzusetzen und wirklich einen Kulturwandel hinzukriegen. Wir versuchen hier gerade einen kompletten Kulturwandel in einem jahrhundertealten Gesundheitswesen in wenigen Jahren umzusetzen. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass. Und ich finde, das kann man auch mal sagen und auch einsehen, so hey, wir machen echt ganz schön viel gerade. Meine, wie ich es gerade schon angedeutet habe, die großen Initiativen, die für mich persönlich total wichtig sind, ist in der Tat das schnöde alte Thema EPA, elektronische Patientenakte. Ich bin super excited, dass im Januar das Opt-out kommt und wir dann alle eine EPA haben werden. Ich habe meine natürlich schon ganz vorbildlich, aber damit gehöre ich zu, ja, glaube ich, unter 2% in Deutschland, die eine aktivierte EPA haben. Das wird sich ab Januar ändern und ich bin natürlich super gespannt, ob die Krankenkassen es auch geschafft haben, die ja technologischen Infrastruktur-Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das dann auch alles reibungslos abläuft. Das zweite Thema E-Rezept, auch super, super wichtig. Da haben wir einfach mal dieses Jahr einen absoluten Kernprozess, der vorher auf Papier lief, haben wir mit einer Deadline umgestellt auf digital. Ja, es lief nicht ganz reibungslos, aber bei welchem Produktlaunch ist das eigentlich so? Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben es geschafft, ganz deutschlandweit das E-Rezept einzuführen in wenigen Wochen. Und es läuft. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber es läuft. Wir haben es gemacht. Und das sind so Themen, wo ich sage, darauf könnten wir eigentlich auch mal verdammt stolz sein und das auch mal so sagen. Natürlich gibt es fürs nächste Jahr immer noch viel zu tun. Das ist natürlich der große Ausblick für die nächsten Jahre auch. Wir haben das Thema EPA weiter befüllen und eigentlich eine EPA zu schaffen, die KI-ready ist, dass wir dann irgendwann auch doch mal vielleicht mit KI arbeiten können, großflächig in Deutschland. Wir haben das ganze Thema auch sehr stark an Daten geknüpft, DTX und Remote Patient Monitoring, wo auch viel gerade gemacht wird. Zwar langsam, ne, ist ein regulatorisches Thema. Wir brauchen da den Rückhalt und Vergütungsmodelle. Aber da wird echt aktiv dran gearbeitet. Und das steht auch alles in Verbindung mit dem Forschungsdatenzentrum, was auch ein Erbe von Lauterbach sein wird, dass er das sozusagen mit dem GDNG auch eingeläutet hat, wo im Prinzip auch das Ziel ist, alle möglichen Daten, die im Gesundheitswesen bestehen, also wir reden hier nicht nur über EPA-Daten und Versorgungsdaten, wir reden hier auch über alle möglichen Register, Krebsregister, Genomics. All diese Daten sollen in Zukunft in das Forschungsdatenzentrum einfließen. Und dann sollen diese Daten nicht nur für Pharma zur Verfügung gestellt werden, also ergo klinische Studien und Forschung, sondern auch für Unternehmen, die zum Beispiel Startups, die digitale Tools entwickeln. Und dann können dort Daten angefragt werden für ihre Studien, für ihre Produktentwicklung. Und wenn wir dahin kommen, ich glaube, da werden wir auch in Deutschland wirklich mal Vorreiter weltweit. Das hat nämlich bisher so kein einziges Land.
Das klingt sehr spannend. Du hast jetzt schon einige Projekte auch benannt, genau EPA, E-Rezept und. Jetzt hattest du erwähnt, Pharmafirmen, Krankenversicherungen sind auch sozusagen dabei, überlegen sich Digitalstrategien. Welchen Anteil spielen die, welche Top-Projekte siehst du so exklusiv aus dann der Richtung Pharma und den Krankenversicherungen?
Verschiedenste Sachen. Also das Thema DIGA und DTX ist da natürlich irgendwie immer mit reingewoben. Auch wenn DIGA ein bisschen zu einem Schimpfbegriff geworden ist, vor allem in der Finanzierer-Szene, so die VCs, die verlassen gleich so den Tisch, wenn du anfängst, über DIGAs zu reden. Aber wenn man mal diese ganze negative Presse mal kurz zur Seite legt und sich mal darauf fokussiert, was eine DIGA eigentlich tun sollte, was intendiert war, dann geht es darum, hybride Versorgung irgendwann anbieten zu können. Es geht darum, Therapien digital zu stützen. Und das ist natürlich einerseits bei der Behandlung wichtig, aber das kann auch in der Prävention wichtig werden. Also diese ganzen Kernprozesse, Verhaltenstherapie, digital gestützte Verhaltenstherapie, ja, die meisten Krankheiten, Volkskrankheiten kann man in der Tat mit Lebenswandel zumindest radikal verringern, vielleicht nicht heilen, aber radikal verringern. Das sind alles so Themen, das treiben die Krankenkassen um und das treiben auch die Pharmaunternehmen um. Und Pharma natürlich, wenn du mich fragst, jede Pharmafirma setzt sich mit DIGA auseinander und mit DTX. Ich würde auch mal sagen, 80% aller Pharmafirmen haben entweder schon mal versucht, eine DIGA zu bauen oder sind gerade dabei, eine zu bauen oder lassen sich gerade eine white labeln. Und wenn man bei den Krankenkassen schaut, die Krankenkassen, die reden auch mit den DIGA-Anbietern. Nicht unbedingt unter dem Schirm DIGA, aber die gehen auch auf die gleichen Anbieter zu und sagen, was ihr da macht, das finden wir eigentlich schon grundlegend cool. Können wir das vielleicht noch mit über einen Selektivvertrag, können wir da noch Ärzte reinholen, können wir vielleicht noch das mit ergänzen und können wir ein größeres Bündel schnüren, was wir euch dann auch erstatten. Was aber im Endeffekt wieder, es geht darum, Menschen digital gestützt zu begleiten, weil das System so überlastet ist, dass wir analog und nur noch mit Menschen das einfach schlichtweg nicht mehr schaffen. Und das sehen wir auch in ganz vielen verschiedenen Initiativen. Eine Initiative, die ich zum Beispiel auch total toll finde, ist, da haben die Johanniter mit Roche zusammen und mit verschiedenen Startups zusammen, launchen die jetzt für im Bereich Onkologie einen Remote Patient Monitoring Prozess, wo sozusagen krebskranke Menschen begleitet werden über längere Zeit. Und das einmal im Krankenhaus, aber eben auch zu Hause mit digitalen Tools. Das Gleiche haben wir im Herzinsuffizienzbereich gesehen. Und ich glaube, da wird die Reise hingehen.
DIGAs sind ja dann so die Schnellboote, ja, sind entstanden 2020, glaube ich, grundsätzlich mal auf den Weg gebracht. Schön, dass jetzt Pharmafirmen auch mit dabei sind, Krankenkassen mit dabei sind. Eingangs war immer so die Frage der Finanzierung. Jetzt hast du ja ganz viel auch in dem Bereich Investments, Innovation, Venture Capital. Ja, wo kommt das her? Wer kann eigentlich diese neuen digitalen Schnellboote überhaupt stützen? Wie ist da dein Blick? Also das hat ja eine ganz eigene Dynamik. Du hast es gerade schon erwähnt. Ja, bei manchem ist das Wort DIGA nicht mehr das Lieblingswort. Aber natürlich müssen Dinge finanziert werden. Und auch wenn man mal ganz neue Sachen ausprobiert und die auch noch seinen Rahmen und Raum finden müssen, dann brauchst du natürlich auch mal Geld, was vielleicht am Ende des Tages nicht gleich aufgeht in fertigen Produkten. Aber es ist ja auch ganz viel passiert. Wie ist der Blick? Sind die finanziert? Geht das voran? Können die Schnellboote auch schnell sein?
Ja, das ist eine Frage, die mich wirklich echt viel rumtreibt, muss ich zugeben. Zum einen, weil ich arbeite für Investoren und helfe dabei, Entscheidungen zu treffen. Muss dann auch oft zusehen, dass Entscheidungen nicht getroffen werden und weil eben zu viele Risiken gesehen werden oder einfach das Vertrauen in gewisse Geschäftsmodelle verloren gegangen ist. DIGA ist halt eben ein Beispiel dazu. Aber was wir sehen in Deutschland, und das hat sich auch schon seit Jahren jetzt im Prinzip, hat sich so aufgebaut, seit dem Hype am Anfang der Pandemie gab es wirklich einen richtig tiefen Fall im Finanzierungsvolumen in Deutschland. Also man hat das natürlich überall auf der Welt gesehen. Wir haben Krieg, wir haben Inflation, wir haben ganz schön viel politisches, geopolitisches, viele Einflüsse, die natürlich auch die Finanzmärkte bewegen. Und überall sind natürlich erstmal ist das Finanzierungsvolumen irgendwie eingebrochen für Startups in allen Industrien. Aber im Healthcare-Bereich, muss ich sagen, ist es in Deutschland irgendwie so krass eingebrochen, dass wir letztes Jahr eine Insolvenzwelle gesehen haben, die, glaube ich, seit 25 Jahren nicht so stark war in Deutschland. Und das wird sich dieses Jahr auch weiterziehen. Die finalen Zahlen werden wir dann wahrscheinlich im Januar präsentiert bekommen, wie viele Insolvenzen wir in 2024 gesehen haben. Und was ich so beobachte ist, wir haben sehr viele junge Startups, also ich rede hier Pre-Seed, Seed. Das sind Unternehmen, die haben manchmal noch gar kein Produkt oder haben erst gerade das erste Produkt aufgebaut. Die kriegen gerade kein Geld am Markt. Und wenn sie Geld kriegen, dann nur von sogenannten Business Angels. Also da wir reden hier von Beträgen irgendwas zwischen 50 bis 500.000 Euro. Das ist super für den Start, aber da geht man im Prinzip von der einen Finanzierungsrunde gleich wieder in die nächste Finanzierungsrunde. Und die Gründer können sich kaum darauf fokussieren, eigentlich wirklich ein Geschäftsmodell aufzubauen. Wenn die Startups das geschafft haben, kommen sie dann zum Todesstoß eigentlich, weil dann braucht man mehr Geld. Dann braucht man meistens irgendwas zwischen 1,5 bis 3 Millionen Euro. Man muss eine Studie machen, man muss mehrere Zertifizierungen in der Regel machen. Und da wird es dann noch düsterer. Da sind früher die VCs reingesprungen in solche Fälle. Aber die VCs haben eigentlich Healthcare den Rücken gekehrt, weil es zu schwierig ist. Man muss aber auch sagen, und das treibt mich auch wirklich sehr viel rum, wie VCs haben ein Geschäftsmodell, was im Kern gar nicht so gut zur Gesundheit passt. VCs setzen Fonds auf und diese Fonds, die müssen innerhalb von 3 bis 7 Jahren investiert werden und wieder das Geld muss wieder zurückgeholt werden innerhalb dieser Zeit. Und naja, wenn wir jetzt mal auf unsere Startups gucken, welches von diesen Startups ist irgendwie in 3 bis 7 Jahren schon so erfolgreich, dass sie einen Exit gemacht haben oder so viele Umsätze nach Hause holen, dass sie Dividenden auszahlen können? Das heißt, die VCs haben eigentlich das Problem, dass die Investitionen getätigt haben, wo keine Rückflüsse kommen. Und das wird auch dazu führen, dass VCs sterben werden, früher oder später. So ein Ripple-Effekt. Wenn die Startups sterben, dann sterben irgendwann auch die VCs. Und das bewegt gerade die ganze Szene meiner Meinung nach extrem. Und ich frage mich auch ganz häufig, also wenn wir jetzt so weitermachen und die fehlenden Investitionen nicht von irgendjemandem ersetzt werden, dann werden wir ja auch in 3 bis 5 Jahren diese Startups nicht mehr haben, die dann zu einer kritischen Masse gewachsen sein sollten, hätten sie heute Geld bekommen. Wir killen im Prinzip unsere ganzen Innovationsarm gerade so ein bisschen. Und das sieht man auch schon, weil wenn man mal schaut, welches deutsche Startup hat denn den Exit gemacht in den letzten 3 Jahren? Ada? Nein. Okay, Teleklinik hat einen Exit gemacht, aber naja, war nicht jetzt so lukrativ für die Investoren. Krü hat Deutschland verlassen. Doktolib, die wollen das, aber ist auch nicht absehbar. Keiner kauft die gerade, weil die eine super hohe Bewertung haben. Zu Recht, aber ist jetzt die Frage, wo bleiben denn dann die ganzen Exits? Und das ist wirklich so ein Thema, wo ich mich frage, wir brauchen in Deutschland Finanziers, die Digitalisierung mitstützen, aber Business Angels können das nicht und VCs haben keinen Bock mehr. Wer wird's denn jetzt machen? Also das ist wirklich eine große Frage und ich glaube, da kommen Strategen ins Spiel. Ich glaube, es ist das Zeitalter der Strategen angebrochen. Ich glaube, und das sehen wir auch schon, Pharmas fangen an, eigene Fonds aufzubauen und zu investieren. MedTech-Unternehmen und Mittelstand, denen es gut geht, fangen an, eigene Digas zu entwickeln oder andere Companion- oder digital gestützte Sachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft, in die wir uns reinbewegen.
Genau, die etablierten Player, die ja heute schon auch Strukturen, Prozesse haben. Es gibt ja natürlich die Pharmafirmen, Wirkstoffe. Also da sind natürlich auch Strukturen, die auch neue Lösungen eigentlich mitbringen können. Deswegen fand ich immer sehr spannend zu sehen. Digas sind sozusagen ein bisschen auf der grünen Wiese ja auch entstanden, was total gut ist, wenn man mal freidenken kann. Und jetzt geht das über in diese vielleicht etablierteren Strukturen. Jetzt könnte man sagen, die etablierten Strukturen sind aber vielleicht so träge. Ja, deswegen sind sie ja heute, wie sie sind. Aber vielleicht da noch ein kurzer Einblick. Siehst du, dass dieser Geist der Innovation, ja, also wenn jetzt auch mal ein Startup natürlich endet sozusagen, gehen aber die Leute jetzt zu den Pharmafirmen, zur Krankenversicherung und bewegen mit dem Spirit und mit der auch, ich glaube auch mit dem Vertrauen, was sie schon gewonnen haben, ne, in der Fachlichkeit, bewegen die jetzt von der Seite was. Also sind wir demnächst etwas schlanker und schöner bei den Pharmafirmen dabei, die dann auch coole Sachen auf den Weg bringen, weil die vielleicht auch die Finanzierung hinkriegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, neue Gründer kommen trotzdem immer wieder rein. Das erlebe ich auch. Das frustriert mich sogar manchmal, muss ich ganz offen zugeben. Wenn dann so ein ganz junger Absolvent von Gesundheitsmanagement irgendwie vor mir steht auf dem Event und mir auf einmal erzählt, wie er jetzt mit Telemedizin die Welt verändern will und ich mir nur so denke, ach je, diesen Pitch habe ich schon 15 Mal gehört. Aber andererseits ist es auch gut, dass wir es so noch, dass diese Leute trotzdem noch da sind und noch junge Gründer kommen und weiterhin was bewegen wollen. Also ich glaube, das werden wir nicht ganz killen. Die wird es weiter geben und die wird es auch weiter brauchen. Was ich leider Gottes sagen muss, ist, viele Gründer verlassen auch Healthcare. Nach 5 bis 10 Jahren gegen die Wand fahren, das sehe ich leider sehr häufig. Aber es gibt auch in der Tat die Gründer, die zu den Pharmas dann gehen oder zu den Krankenkassen gehen. Also was mir auch auffällt, und das habe ich im Krankenhausmarkt gesehen, das sehe ich im Krankenkassenmarkt, Pharma ist auch gar nicht so uninnovativ, wie man denken würde. Das kriegt man nur nicht so mit. Aber Pharma, ich meine, die machen R&D, die entwickeln Moleküle, die sind schon eigentlich ziemlich technologisch unterwegs. Da weiß man da einfach noch nicht so viel darüber. Aber man merkt, dass eine neue Ära der Manager hochkommt. Also die meine Generation eigentlich, meine Altersgruppe, die irgendwie zwischen 30- und 45-Jährigen, die ganz anders denken. Und da gibt es wie so ein generational Switch gerade. Und das ist total schön zu sehen. Und diese Leute, die haben noch nicht aufgegeben, die treiben noch und die kennen auch die Limitierungen. Und da mit solchen Leuten arbeite ich auch offen gesprochen zusammen. Das sind meine Kunden, ja? Diese neuen CEOs, diese neuen Entscheider, die noch nicht aufgegeben haben.
Was sagt denn jetzt die neue Generation zu den besseren Regulierungen? Also wir hatten vor 12 Monaten knapp ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Immerhin, man kann jetzt mehr mit Daten machen, es wird zulässiger, ne? Die Räume öffnen sich. Wir dürfen sogar Cloud-Infrastruktur benutzen. Gut, welche genau, kann man auch noch drüber streiten im Detail, aber das sind ja schon Dinge, die auch DIGAs oder Plattformdienste, ne? Oder auch, ja, ich sag mal, schnell skalierbare Datenplattformen vielleicht, sowas in die Richtung, ja, benötigen. Also statten wir jetzt die neue Generation von Manager und Managerinnen direkt mit dem richtigen regulatorischen Ansatz aus?
Jein. Ja, also wir sind auf dem Weg, würde ich mal behaupten. Wir haben da schon noch einiges zu tun auf der regulatorischen Seite, viele Unklarheiten. Aber trotzdem machen wir uns ja auf den Weg. Also ich glaube, ein gutes Beispiel, du fragtest ja auch gerade, bewegt sich was, machen sich Leute auf den Weg? Im Bereich der Krankenkassen kann ich zum Beispiel sagen, auch aus meinen eigenen Erfahrungen und den Projekten, die ich begleite, da machen sich einige auf den Weg, mit dem 25b was zu machen. Also der neue Paragraph, der im GDNG geschaffen wurde, dass Krankenkassen nun ihre Abrechnungsdaten proaktiv auswerten dürfen. Also ich meine, auswerten durften sie eigentlich schon immer, wenn sie niemandem erzählen, aber jetzt dürfen sie es auch offiziell machen und dürfen jetzt sozusagen präventiv ihre Versicherten individuell ansprechen. Das durften die vorher einfach nicht. Die durften immer nur im Gießkannenprinzip Versicherte ansprechen. Macht super Sinn, da fragt man sich auch, warum sowas im Gesetz steht. Und da machen sich gerade wirklich viele Kassen auf dem Weg, Use Cases zu definieren, sich zu überlegen, wo ist natürlich auch das wenigste Risiko, wo wird es am wenigsten Pushback geben aus der Versichertenschaft. HPV ist da zum Beispiel ein sehr beliebtes Thema. Frauengesundheit ist natürlich eh ein trendiges Thema, super wichtiges Thema. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Es ist gut, dass es trendig ist. Und da muss ich sagen, cool. Ja, also die Krankenkassen, die freuen sich, die feiern das richtig ab, dass sie jetzt proaktiv Leute ansprechen können, datenbasiert. Jetzt muss man natürlich wieder innehalten. Auch der 25b ist nicht perfekt. Ja, auch da gibt es wieder Limitierungen. Das ist ganz genau niedergeschrieben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Also auch da dürfen sie nicht auf der grünen Wiese machen, was sie wollen. Aber zumindest ist es mal ein Vorsprung. Und man muss sich natürlich auch immer fragen, ja, welche Daten nehmen sie denn jetzt ran? Natürlich haben Krankenkassen viele Daten im Sinne von Abrechnungsdaten. Aber das war's dann auch. Ja, es ist jetzt auch nicht so, als ob sie jetzt unsere Apple Watch einlesen, ja, die Blutwerte einsehen können. Also Krankenkassen haben natürlich gar keine Einblicke in Blutwerte. Die kriegen nur die Abrechnungsziffer vom Labor und bezahlen das. Und deswegen, auch da gibt es noch einen Weg zu gehen. Und auch da müssen Krankenkassen eine Infrastruktur bauen, wie sie Consent einholen erstmal, solche Daten nutzen zu dürfen. Und es ist gar nicht unbedingt nur Infrastruktur, sondern auch immer Prozesse. Die Technik, das haben wir ja auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, technologisch ist das alles eigentlich nicht mehr schwer. Es ist nur die Frage, ich brauche die Einwilligung, ich muss abfragen, ich muss es einspeisen. Wahrscheinlich Aggregation und Harmonisierung von Daten ist dann das viel größere Thema, shit in, shit out. Aber da ja, haben natürlich die Kassen viel zu tun und ja, eigentlich alle Teilnehmer im Gesundheitswesen haben da noch viel zu tun.
Die Datenwirtschaft, ganz großes, spannendes, eigenes Thema. Kann man wirklich auch nochmal für sich aufgreifen. Schaffen wir heute leider nicht, aber können wir demnächst mal nochmal dann nehmen. Da passiert ja wirklich auch viel. BDI, Sphinx ist ein Dataspace, der da losgeht, industrielle Gesundheitswirtschaft, aber auch auf der akademischen Seite wird viel gemacht. Es gibt auch, glaube ich, Startup-Firmen, die sich mit der Frage auseinandersetzen und sicherlich jede große Institution auf ihre Art und Weise auch. Das Thema, wie entstehen eigentlich neue Plattformen? Software as a Service wird häufig gesprochen, ne? Also bauen jetzt Krankenversicherungen dann irgendwie Individuallösungen selber, bauen Krankenhäuser vielleicht ihre Data-Plattform alleine. Jetzt Cloud-Infrastrukturen sind ja eigentlich so die Maßgabe für Mensch, da können andere Dritte viel schneller professionelle Software-Plattformen bauen, die man dann auch viel schneller nutzen kann. Wie ist da deine Sicht heute? Ja, also fängt da wieder einer oder andere und sagt, ich baue jetzt mal wieder was, so eine große Individuallösung, würde ich schon lange mal machen, dauert wieder 12-16 Monate, ehe man irgendwas sieht. Oder siehst du auch diesen, okay, lieber mal schneller zusammen Profis ranlassen und SaaS-Konstrukte bauen, weil da kann man viel schneller starten und Effekte zeigen, die dann den Rückenwind geben?
Ja, auch das ist eine super essentielle Frage, ne, für Digitalstrategie. Bio-Build ist immer so das Stichwort an der Stelle. Was ich in der Tat beobachte, und ich würde mich jetzt kurz auf den Pharmasektor einmal beziehen, weil es doch recht unterschiedlich ist, ob man jetzt von Krankenhäusern oder Kassen spricht. Aber im Pharmabereich haben, glaube ich, viele Pharmafirmen über die letzten 10 Jahre gemerkt, dass selber bauen nicht so richtig ihre Kernkompetenz ist. Und haben, glaube ich, ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt. Also wir reden hier von Millionen, die in den Sand gesetzt wurden. Und was ich gerade aktuell wirklich viel mehr sehe, sind White-Label-Lösungen und Auslagerungen an Experten. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir die DTX-CA gegründet haben, DTX Consulting Alliance, weil wir sehen und weil wir das auch preachen, wir sagen, liebe Pharmafirma, aber genauso gut liebes MedTech-Unternehmen oder liebe Krankenkasse, sind wir doch mal ehrlich. Ihr habt viele Leute, die mitreden wollen, das ist auch völlig in Ordnung, aber wirklich machen solltet ihr das nicht. Das findet auch Gehör inzwischen. Und DIGA, wenn wir jetzt wieder einmal kurz zum DIGA-Beispiel zurückcirkeln, da sehe ich gerade einige DIGA-Hersteller, die sich als White-Label-Provider für mehrere Pharmafirmen platzieren. Weil die Technologie im Kern, ja, Videos ausspielen, Tagebuch, das Arzt-Login, das ist vielleicht noch neu dazugekommen für viele DIGAs, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Am Ende ist es der Content und am Ende ist es auch das Messaging, wie kriege ich das zum Arzt und wie kriege ich es zum Patienten. Das ist das, wo dann wiederum eine Pharmafirma auch was beitragen kann, weil die kennen die Ärzte. Und gut, die kennen ihre Patienten auch nicht so gut, aber zumindest vielleicht besser dann doch als irgendwie die DIGA selbst.
Das stimmt mich freudig für die Zukunft, dass nicht jeder seine individuelle neue Idee und Lösung baut. Das sehen wir ja. Jetzt heute rediskutieren wir über viel zu viele Lösungen, die da sind. Warum hat man nicht Dinge wieder verwertet? Ja, und wenn dann zum Beispiel auch der Effekt, dass die, sag ich mal, DIGA-Innovatoren alleine schon dafür gesorgt haben, dass wir jetzt vielleicht wiederverwertbare Standards haben, ne? Tagebuch, Logbuch, Sachen. Das muss man alles nicht nochmal erfinden. Und das muss ja immer durch die Regulierung durch. Also es muss ja doch wieder irgendwie mitzertifiziert werden und so. Von daher super spannend der Aspekt. Wenn wir da nochmal reingucken, jetzt gerade bei, du hast es gerade erklärt, ihr habt sogar eine Allianz gegründet, um diese Beiboote zu unterstützen, zu hebeln, weil dann doch sind es ja auch kleine neue Ideen gewesen. Da kann man jetzt nicht von Regulatorik bis Technik bis breite Skalierung von Plattformen wahrscheinlich nicht alles immer gleich im Griff behalten. Warum habt ihr die gegründet? Was ist euer Hauptzweck?
Wir haben die DTX-CA gegründet, zum einen, weil wir eh schon zusammengearbeitet haben, ständig bei vielen Projekten und gesagt haben, irgendwie sind immer die gleichen Leute hier beim BfArM-Gespräch und irgendwie kommen auch immer die gleichen Fragen auf. Und dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir da nicht eine Alliance draus? Und der zweite Grund ist auch, dass man halt einfach verdammt viele Leute braucht, um so eine DTX an den Start zu kriegen. Du brauchst irgendwie Produktentwicklung, du brauchst jemanden, der dir hilft, das Budget einzuholen. Ob das sei das jetzt bei einem Strategen intern das Budget, da muss man ja auch durch ein Investmentkomitee, more or less, oder eben mit Finanzinvestoren draußen am Markt. Sei es das Thema Studie, ja, Studienplanung, CRO-Management, dann generell die Studie umsetzen, dann wiederum die Zertifizierung. Du brauchst eine Medizinprodukte-Zertifizierung. Welche brauchst du? Dafür musst du auch wieder eine Studie machen. Also das auch wirklich von Anfang an alles mitzudenken. Das war zum Beispiel eins der großen Learnings der ersten DIGAs. Die ersten DIGAs sind sehr, naja, was kann man denen auch nicht übel nehmen, naiv da reingestartet. Der Prozess war ja auch nicht klar. Und dann während des Prozesses haben sie so gemerkt, das hätten wir eigentlich schon vor 6 Monaten mitdenken müssen. Oh, also wenn wir jetzt bei der CE-Zertifizierung in der Studie einen gewissen Studienzweck nicht eintragen, den wir aber später für die DIGA brauchen, dann können wir das nicht machen mit dem CE-Kennzeichen. Ach so, oh Mist, das hätten wir schon vor einem Jahr machen müssen. Das sind natürlich genau diese Themen, die wir jetzt aus unserer Erfahrung, weil wir es eben jetzt schon mehrere Jahre machen, einfach haben und direkt Watchout-mäßig schon gleich sagen, stopp, das mitdenken, hier mitdenken. Und das macht auch Spaß, das ist auch cool innerhalb der DTX-CA. Und wir decken da wirklich von Produktentwicklung, Legal, Studien, Pricing, BfArM-Gespräche, auch ganz kritisches Thema, decken wir alles ab.
Du hast angesprochen, dass genau die wahrscheinlich eine große Erfahrungswelle da auch über die ganzen DIGAs gekommen ist. Wo muss man sich weiterhin entwickeln? Also in meinem Verständnis war auch DIGA häufig mal so eine Fragestellung, die sind jetzt sehr patientenzentriert entwickelt. Das ist super. Gab auch Datenschutz, glaube ich, Themen, wo man sagt, ja, wenn die Daten irgendwie abgesichert auf einem Smartphone liegen und nicht woanders hinfließen können, super. Für den Datenschutz ist das schon mal super. Aber jetzt ist ja der Therapeut, der Arzt, ja, also die eigentlich mit den Daten dir helfen können, auch vielleicht gewisse Wege dann zu beschreiten, dich dauerhaft zu unterstützen, die sind da teilweise gar nicht so einfach an die Daten gekommen. So, haben wir jetzt den Arzt vergessen? Haben wir jetzt den Therapeuten vergessen? Haben wir den jetzt vergessen, weil der Datenschutz so streng war? Oder haben wir den insgesamt vergessen, weil das Geschäftsmodell ein anderes war? Also, wo sind wir da gerade? Und vielleicht, wo gehen wir denn demnächst dann hin? Sind das schon Punkte, die da aufgegriffen werden?
Ja, super Thema. Also, man muss sagen, das Thema mit den Ärzten, das hat auch ein bisschen der Gesetzgeber, ich würde jetzt sagen, vermasselt, aber er hat es so komplett intendiert. Die DiGA ist, so wie sie heute besteht, so intendiert, dass der Arzt komplett regulatorisch, also per Gesetz, ausgeschlossen sein muss. Ja, ein Arzt darf per Gesetz nicht interferieren, weil sonst kann man ja die DiGA nicht mehr genau abgrenzen zu dem Menschen. Also in der Studie sozusagen muss dann bewiesen werden, die DiGA ist mindestens genauso gut wie der Arzt. Und wenn der Arzt natürlich irgendwie mitmacht bei der DiGA, kann man das nicht mehr 100% trennen und dann blöd. Und deswegen hat der Regulator gesagt, kein Arzt darf involviert sein. So. Da kommt es erstmal grundlegend her, dass es so ist. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. DiGA ist halt Welle 1, so war das mal angedacht. Ich glaube, das wird sich ändern und es ändert sich auch gerade schon. Wir sehen erste DiGAs, die einen sogenannten Blended Care Ansatz einfügen, dass Ärzte zumindest über einen Dashboard mit reingehen können und Daten anschauen können. Es gibt ein paar wenige Mental Health DiGAs, wo Ärzte sogar interferieren können, wenn Suizidgefahr besteht. Das wurde dann sogar zugelassen, ohne dass man dann sagt, da wird die Behandlung wirklich von dem Arzt mit beeinflusst sozusagen. Also das sind so Bewegungen, Blended Care, da entwickelt sich die DiGA gerade immer mehr hin und das ist auch richtig so. Meiner Meinung nach sollte auch Telemedizin mal irgendwann Teil einer DiGA sein. Das ist regulatorisch ausgeschlossen aktuell. Aber ich glaube, da werden wir uns vielleicht in DiGA Version 10 irgendwann mal hinbewegen. Das zweite Thema ist Remote Patient Monitoring. In der Gesetzgebung ist es nicht ausgeschlossen, dass eine DiGA auch für Remote Patient Monitoring genutzt werden kann. In Frankreich ist das sogar so schon direkt super proaktiv mit umgesetzt worden. Dort gibt es im Prinzip in der französischen vergleichbaren DiGA-Regulierung gibt es zwei Stränge. Einmal die DTX, so wie wir sie als DiGA haben, und einmal die Remote Patient Monitoring DiGA. Und es wird dort auch schon zertifiziert und schon gemacht. In Deutschland ist das irgendwie noch nicht gestartet. Das BfArM sperrt sich anscheinend auch relativ stark gegen Remote Patient Monitoring Lösungen. Aber es ist im Prinzip im Gesetz die Grundlage dafür gelegt und wir brauchen das. Also auch da wieder zurück zu dem Thema, was soll die DiGA eigentlich mal, wofür war sie intendiert und was soll sie mal lösen? Sie soll vor allem unser Fachkräfteproblem lösen. Ja, wir werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren, wenn die ganzen Babyboomer multimorbid sind, dann werden wir es einfach nicht mehr schaffen. Also wir haben ja jetzt schon Fachkräftemangel. Es wird einfach nicht mehr anders gehen. Und deswegen ist auch meine These, die ich persönlich habe, ich glaube, das Thema DiGA, das wird sich wahrscheinlich jetzt noch nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch mal großartig drehen, weil da haben wir einfach andere große Themen, um die wir uns kümmern müssen in Deutschland. Stichwort Krankenhäuser, Krankenhausreform, Pflege. Das sind alles so, das wird in den nächsten 2 bis 3, 4 Jahren kommen. Aber ich glaube, die Legislaturperiode danach wird dann so unter Druck sein, dass sie die DiGA noch mal anfassen wird und wahrscheinlich auch den Blended Care Ansatz erweitern wird. Ich würde auch vermuten, Telemedizin irgendwann zulassen wird. Weil wie soll man es denn sonst irgendwie noch halbwegs stemmen können? Die Menschen leben immer länger, sie leben jahrzehntelang mit chronischen Krankheiten. Die müssen regelmäßig zum Check-up. Das wird gar nicht mehr anders gehen. Und das ist auch der Weg, den ich sehe. Und der dritte Weg, den ich noch kurz erwähnen wollte, ist in der Tat, wird aber so heute noch nicht gemacht, also Disclaimer. Ich glaube, dass Pharma in dem Sinne sich mehr involviert, weil man DiGA auch gut mit Arzneimittel denken kann. Arzneimitteladhärenz. Man kann aber auch sagen, naja, DiGA ist ja eher eine konservative Therapie, also Lebenswandel. Und es gibt aber Menschen, da funktioniert das irgendwie nicht. Ja, Adipositas ist ein gutes Beispiel. Ja, du kannst jetzt jemanden noch mal 10-mal eine DiGA verschreiben, der nimmt einfach nicht ab. Dann muss man vielleicht doch ein Medikament einsetzen oder eine OP machen. Und das kann man aber jetzt viel besser managen und sagen, gut, der macht jetzt erstmal 2 Jahre konservative Therapie. Und wenn das wirklich nicht anschlägt, datenbasiert, wir können das sehen in unseren Daten, dass er nicht drauf anschlägt, dann gibt es auch einen Grund, regresssicher für den Arzt sozusagen weiterzuleiten. Das wird heute noch gar nicht so gemacht, aber ich glaube, das ist auch eine Ausbaustufe für die DiGA.
Würde ich in meiner persönlichen Sicht hoffen, denn ich höre wirklich viele Ärzte, Therapeuten, Physiotherapeuten, die eigentlich gerne IT-Mittel nutzen, um einfacher, besser dabei zu bleiben und auch remote helfen zu können. Ne? Also ich hoffe, dass sich das in die Richtung entwickelt. Dann sind wir wieder wahrscheinlich bei Fragen, wie wir werden denn Daten geteilt. Ne? Also eingangs ja die Frage,
Cloud.
Also da wird es ja wieder hin müssen, weil nur auf der Smartphone-App wird jetzt schwer irgendwie mit Schnittstellen anbieten.
Absolut.
Deswegen wahrscheinlich ganz guter Rückenwind, der dann trotzdem schon mal da liegt und die Fähigkeiten mitbringt. Zertifizierung, du sagtest auch BfArM, tut sich mit manchen Sachen vielleicht schwer. Dann sind es ja auch nochmal echt Einschnitte, ja, ganz veränderte IT-Architekturen vielleicht und andere Zertifizierungsformen. Ich fand immer das Fast-Track-Verfahren super interessant. Wir Secunet arbeiten viel mit Zulassungen, Zertifizierungen. Ne? Wenn es wirklich drauf ankommt, auf Sicherheit in den Systemen, dann gehört das auch dazu. Fast-Track, klingt ja im Namen schon recht schnell. Ist es denn auch ein Fast-Track?
Exzellente Frage. Da muss ich auch direkt ein bisschen schmunzeln. Also das Fast-Track ist im Kern schon ein Fast-Track, weil du eben schon gelistet werden kannst, auch wenn du noch nicht die Studie fertig hast. Das ist ja auch weiterhin so. Und in diesem Aspekt würde ich auch sagen, ja, haben wir in Deutschland einen Modus gefunden, der wird viel kritisiert. Aber es ist in dem Sinne ein Fast-Track. Startups können schon mal Geld verdienen, auch wenn sie noch keine große randomisierte Studie fertig haben im Goldstandard. Ich finde das total innovativ und ich würde mir ehrlich gesagt auch in anderen Bereichen wie Remote Patient Monitoring oder auch in der Telemedizin manchmal, würde ich mir das mehr wünschen, diesen Mut vom Gesetzgeber zu sagen, gut, vielleicht muss dann Geld zurückgezahlt werden, wenn die Studie nicht klappt, aber wir vertrauen da jetzt erstmal drauf und gehen davon aus, dass das gut vorbereitet ist, also kann man auch schon mal den Startups oder den Innovatoren, das müssen auch nicht immer Startups sein, Geld für ihre Lösung geben. Da würde ich mir wünschen, dass man diesen Fast-Track-Ansatz wirklich mal überträgt, auch auf andere Konzepte, andere Technologien, andere Anwendungsfelder. Das muss man aber auch sagen, das BfArM ist total überlastet. Ja, wir sehen das ja auch bei den ganzen MDR-CE-TÜV-Stellen. Da wartet man monatelang auf einen Termin, um überhaupt mal sein Konzept besprechen zu können. Das ist beim BfArM genauso. Du wartest 6 Monate aktuell für ein erstes Gespräch. Und was wir jetzt auch schon erlebt haben, ist, dass einfach Absagen kamen, irgendwie einen Tag, bevor das BfArM sich zurückmelden muss. Und man sich dann schon fragt, haben Sie das jetzt überhaupt geprüft oder haben Sie das jetzt einfach erstmal abgelehnt, weil Sie es einfach nicht angucken konnten? Ne, kann man das natürlich nicht nachweisen, kann man denen jetzt unterstellen. Aber da sieht man ja schon, wenn du eine DIGA wirklich an den Start bringen willst, brauchst du halt 2 Jahre aktuell. Das ist jetzt nicht mehr so fast. Ja? Und was man auch sagen muss, und das steht jetzt ein bisschen im Widerspruch, was ich zuerst gesagt habe, viele Unternehmen versuchen gar nicht mehr über den Fast-Track reinzukommen, sondern versuchen direkt die dauerhafte Listung anzustreben. Und das liegt daran, weil du ja schon im Prinzip mit dem Fast-Track so ein bisschen so eine, du hast halt einen verlängerten Prozess, du machst erstmal Fast-Track, dann machst du eine Studie und dann machst du nochmal weiter. Wenn du kannst natürlich auch gleich darauf planen und sagen, ich mache jetzt erstmal meine Studie und wenn ich die Ergebnisse habe, dann gehe ich direkt in die dauerhafte Listung, habe viel mehr Planungssicherheit. Das versuchen eigentlich gerade alle Leute direkt so zu machen, einfach um weniger Friction reinzubringen in den Prozess, noch mehr Planungssicherheit reinzubringen. Das heißt, es wird eigentlich schon wieder angefangen, den Fast-Track zu umgehen. Das kann sich aber einfach nicht jeder leisten und deswegen ist es so ein bisschen wieder so eine Sache, was passt zu dir, was passt zu deinem Unternehmen, was passt zu deiner Finanzierungsstruktur? Brauchst du vielleicht diese frühzeitige oder diese vorläufige Listung, um dann überhaupt Geld am Markt zu bekommen? Dann ist es super dafür. Wenn du Geld hast, würde ich dir auch raten, mach direkt die dauerhafte Listung.
Sind denn, weil du sprichst über Evidenz, über, ne, ist es auch wirklich wie ein Medizinprodukt, also hat es auch eine Wirkung, das ist ja ein ganz wichtiger Teil und wie soll man das rauskriegen, wenn man nicht vielleicht auch schon mal ein paar Meter macht, vielleicht der Mut, den du ansprichst natürlich auch. Jetzt in Zertifizierungen, Zulassungen steckt ja auch immer der technische Begriff aus der DTX Alliance jetzt. Vielleicht euer Blick, wie herausfordernd ist es, DIGAs als Medizinprodukt ja, auch technologisch sauber durchzukriegen?
Also mein Eindruck, und ich bin jetzt nicht diejenige, die Regulatorik vertritt bei uns in der DTX, das ist Regenold, aber mein Eindruck ist schon, dass das eigentlich ganz gut geht. Weil es gibt inzwischen Best Practices. Ja, DIGA haben wir jetzt seit drei Jahren haben wir DIGAs. Wenn ich eine DIGA jetzt neu bauen würde, würde ich niemals zu einer Agentur gehen, die noch nicht eine DIGA zertifiziert hat. Sondern ich würde sagen, ich gehe zu einer, die hat es schon 3-mal gemacht und ich will dann am besten die gleichen Tech-Bausteine, das gleiche Backend haben, wie du schon vorhin meintest. Blueprints, Wiederverwendbarkeit von Modulen, Standards. Und am Ende des Tages, das hat Jonas von FBeta letztens bei der Bitkom bei unserem Workshop gesagt, eigentlich ist es alles so eine Frage des Geldes. Und dann kommst du durch die Zertifizierung eigentlich ganz gut durch.
Du hast ein Buch geschrieben. Der digitale Puls oder digitaler Puls, wenn man es genau nimmt im Titel, wenn du den in 2 Sätzen beschreiben müsstest, was würdest du sagen?
Das ist natürlich total schwer. 500 Seiten, jeden Sektor im Gesundheitswesen analysiert. Es ist interessant, weil ich gerade darüber nachdenke, das Buch nächstes Jahr abzudaten. Weil als ich das Buch geschrieben habe, waren meine 2 Sätze, das Gesundheitssystem richtet sich jetzt wirklich hin zum Patienten aus. Und die Marktteilnehmer, die das nicht schaffen, die Bedürfnisse des sogenannten Gesundheitskunden, so habe ich ihn betitelt im Buch, zu erkennen und umzusetzen, die werden mittel- bis langfristig sterben. Das war meine Aussage. Ich glaube, dass das nicht genau so stimmt. Das habe ich gelernt. Das Buch ist jetzt 4 Jahre alt. Der Patient ist super wichtig und sich an den Patienten auszurichten ist auch super wichtig. Aber am Ende kann Regulierung alles killen. Wenn der Regulator sagt, machen wir nicht, dann passiert das nicht. Da kann der Patient oder der Versicherte so viel rumschreien, wie er will. Not gonna work. Deswegen glaube ich, inzwischen muss es ein Zusammenspiel sein aus Regulator. Wir brauchen einfach den Gesetzgeber, die Kassen. Die Kassen sind am Ende die, die neben Apple und Co. noch die meiste Kundenbindung haben, die meisten Zugang zu Erkrankten haben. Nicht so sehr zu gesunden Menschen, aber zu Erkrankten schon. Und eben den Innovatoren und den Plattformen, die sich gerade bauen. Und es werden eben nicht nur die Plattformen machen. Wir werden dieses Gespann doch am Ende brauchen von diesen großen Tankern. Sonst werden wir uns nicht bewegen können.
Mit welcher Motivation, mit welchem Blick auf das Jahr 2025 startest du dann durch?
Ich finde diesen Gedanken, eine KI-ready-EPA zu haben, das liftet mich gerade richtig ab. Wir sind da natürlich noch lange nicht. Aber das ist jetzt mein Leuchtturm geworden, ehrlich gesagt, für die nächsten Jahre auch. Und auch im nächsten Jahr will ich mich daran selber festhalten. Wir müssen es schaffen, die Infrastruktur aufzubauen, dass wir KI-ready sind. Weil KI, und das ist nicht nur für nächstes Jahr ein wichtiges Thema, das ist für die nächsten, für immer ein wichtiges Thema, KI ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben uns heute nicht so viel über KI unterhalten, weil es einfach auch noch nicht so präsent in unserer Welt irgendwie gerade ist. Aber KI wird alles verändern, wie wir Gesundheit denken. Und zwar nicht, weil es 1000 neue Prozesse, neue Lösungen und so geben wird, sondern all diese Prozesse, die wir heute schon sehen, da wird überall KI mit reingewoben werden und dann werden sie besser funktionieren. Und deswegen steht für mich so das nächste Jahr in diesem Zeichen, wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir endlich mit KI mehr arbeiten können. Weil da sind wir einfach in Deutschland im Gesundheitswesen, sind wir da noch nicht. Wenn wir das schaffen, dann ist es ein gutes Jahr nächstes Jahr.
Hättest du noch eine Empfehlung für die nächste Gesundheitsministerin oder den Gesundheitsminister?
Also ich würde mir wünschen, dass wir die ganzen Initiativen, die wir gerade machen, dass wir die irgendwie doch noch ein ganz kleines bisschen schneller umsetzen. Also bei der EPA zum Beispiel. Ich habe ja schon gesagt, EPA 2 Jahre ist jetzt nicht viel, aber was mich schon manchmal ein bisschen, ja, ist nicht traurig, stimmt, das ist das falsche Wort, aber was mich manchmal ein bisschen frustriert, hast du dir mal die EPA Roadmap angeschaut? Also wenn ich dann lese, so 2026 werden Laborwerte angeschlossen, dann denke ich mir so, was? Wieso werden Laborwerte nicht in Q2 2025 angeschlossen? Ich meine, da hat es Gründe für. Es ist ein super komplexes Thema. Und da ist mir völlig klar, das ist leicht gesagt, das für mich ist, ne? Als kleine Digitalisierungstante, so nach dem Motto. Aber das wäre toll, wenn wir es doch noch schaffen, so diese wirklich diese low-hanging fruits, ne? Also Befunde, Diagnostik, die eh schon in digitaler Form more or less vorliegen. PDFs können ja heutzutage relativ einfach in strukturierte Daten umgesetzt werden über OCR. Ne? Also das ist ja alles kein Hexenwerk mehr. Wenn wir das hinkriegen würden, das würde ich mir wünschen.
Vielen Dank für den spannenden Einblick. Wir haben viele tolle Themen. Wenn die sich mehr und mehr bündeln und konzentrieren, dann gucken wir hoffentlich genauso auf das erfolgreiche 2025. Ja, sind Fragen offen geblieben oder Inhalte noch unklar nach heute? Habt ihr Anmerkungen oder Wünsche? Schreibt uns auch gern an podcast@sekonet.com. Abonniert gern unseren Kanal. Vielen Dank für deinen Besuch hier, Luisa. Und ich wünsche dir einen schönen Jahresabschluss.
Dankeschön.